Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu Micro Europa. Mein Name ist Marie Vogler und unsere heutige Sendung ist gleichzeitig das Finale der ersten Staffel Vision und O-Saft. Vision und O-Saft ist ein interessanter Frühstückstalk, den wir heute im Revue passieren lassen. Gleichzeitig sprechen wir noch mit dem Redaktionsleiter John sowie den neuen Redaktionsleiterinnen Mona und Caro, die das Format in einer Staffel 2 im kommenden Semester fortführen werden. Das Ganze gibt es gemischt mit einer guten Portion Musik.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Tu as volé,
quoi?
A volé,
mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Mais non, c'était pas moi. Arrêtez! Arrêtez, c'était pas moi.
Vous êtes fous, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand.
Oui, ça ne peut être que toi. Tu es méchant, les.
Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Oh mais vous êtes fou ou quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est pas moi qui ai volé l'orange. Oh mais il faut vous dire en polonais ou quoi?
Non c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Non, l'orange du marchand.
Vous êtes fous, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand.
Y'avait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup.
Y'avait longtemps qu'on te guettait. T'auras la corde au cou.
Pour toi ce jour, c'est le dernier. Tu n'es qu'un sale voleur. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Tu as volé, volé,
non, c'est
volé,
pas moi,
volé,
j'ai pas volé l'orange.
Volé,
non,
volé,
l'orange
volé,
du marchand.
Tu as volé, volé,
non, c'est
volé,
pas moi,
volé,
j'ai pas volé,
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 volé
l'orange du marchand.
Das war L'Orange von Star Academy. Kommen wir nun zu unserem ersten Gast, Maike Gerstenkorn. Sie hat ihre Leidenschaft zur Kunst neben der Uni zum Beruf gemacht. Die 27-Jährige spezialisierte sich auf Comiczeichnungen. Sie gibt Zeichenkurse an der Universität Tübingen und zeichnet für Zeitungen. Ihr Studium macht sie gerade im Master in Literatur- und Kulturtheorie und interessiert sich besonders für die Gerechtigkeitstheorie. Bei Vision und O-Saft sprach sie in der ersten Episode über die einseitigen Schönheitsideale unserer Kultur.
Ich persönlich bin der Meinung, das Problem ist nicht das Schönheitsideal. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man für sich selbst zum Beispiel feststellt, es gibt gewisse Menschentypen, die finde ich einfach schöner als andere. Das Problem ist für mich eher der Mangel an Vielfalt, weil ich mir denke, wenn im Prinzip es heißt, okay, erstens, Schönheit ist aber eine bestimmte, sehr enge Art und Weise definiert, zweitens, nur die Geschichten von schönen Menschen sind erzählenswert, dann ist das ein Problem.
Mhm.
Weil das schließt extrem viele Stimmen aus und es tut erstens mal auch sagen, dass nur schöne Menschen wichtig sind. Und persönlich finde ich, das ist eine nicht so tolle Ansichtsweise. Es ist natürlich auch wieder irgendwo verständlich, weil wir sind halt Augentiere, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite, und wie soll ich sagen, das klassische Schönheitsideal ist, sagen wir mal, für die breite Masse am ehesten leicht verdaulich. Aber ja, es führt halt einfach dazu, dass gewisse Menschen, dass die Geschichten von manchen Menschen gar nicht erst erzählt werden. Und wie gesagt, dass Schönheit als das Nonplusultra gilt, das ist für mich persönlich nicht toll.
Mhm.
Ich habe in deinem Video gesehen, in dem Video, was auf dieser
Campus,
genau, dass du da auch andere Formen vorgibst oder beziehungsweise gibst du vor oder empfiehlst du dann, andere Körperformen auch mal wahrzunehmen, deinen Schülern?
Ja, also ich sag ihnen, also ich erkläre es ihnen immer pragmatisch. Ich sag ihnen, ihr könnt natürlich mit euren Zeichnungen machen, was ihr möchtet. Ich gebe euch nur Vorschläge. Aber erstens, was wichtig ist, ist, eure Charaktere sollten voneinander leicht unterscheidbar sein. Und das erreicht ihr am leichtesten dadurch, dass sie unterschiedliche Körperformen haben. Und zusätzlich ist es auch so, dass Schönheit häufig im Gegensatz zu Ausdruck steht. Also ein schönes Beispiel, das ich immer nenne, gerade wenn es um Gesichtsausdrücke geht, ich erkläre das denen auch immer schön an meinem eigenen Gesicht, wie sich das verzieht, wie man ausschaut, wie man grinst, wie man aussieht, wie man weint. Und das Beispiel, das ich nenne, ist Arwen aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Während sie praktisch ihrem Aragorn hinterher trauert und sie in die Kamera guckt und sie sieht sehr hübsch dabei aus, wie er dabei eine einzige Träne die Wange herunterkullert. Aber ich würde fast sagen, man spürt die Traurigkeit nicht wirklich. Hingegen, wenn wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel kleine Kinder weinen oder wie wir weinen, wenn wir wirklich, wirklich traurig sind, das ist keine schöne Angelegenheit. Aber es ist sehr ausdrucksstark. Es verzieht sich der Mund, es kommt aus der Nase kommt Wasser raus, aus den Augen kommt Wasser raus, wir laufen rot an und so weiter. Aber es hinterlässt einen viel stärkeren Eindruck, wenn man einfach jemand anderen sieht, der wirklich vom Leid gezeichnet ist. Und wenn man einfach immer nur schöne Gesichter zeichnet, Schönheit ist in der westlichen Gesellschaft und ich würde fast sagen in vielen Teilen der Welt einfach extrem dünn definiert. Und sobald jemand ein bisschen das Gesicht verzieht, ist er auf einmal nicht mehr schön. Und das ist extrem limitierend, meiner Meinung nach.
Die volle Episode findet ihr auf www.visionundursaft.de. Weiter geht's mit Ich will Gerechtigkeit von den Killerpilzen.
Was ist nur mit uns geschehen? Keiner hat's gemerkt, keiner hat es gesehen. Wir haben einfach alles ignoriert, was um uns rum passiert. Uns war's immer egal, doch bald ist es zu spät. Es ist jetzt an der Zeit, dass ein jeder Mensch versteht. Wir sind da, um einen Nachschuss zu geben. Frei zu handeln, frei zu fühlen, frei zu denken, frei zu leben, frei zu sein. In dieser Zeit sei bereit für mehr Menschlichkeit. Denn diese Zeit braucht Gerechtigkeit. Was wir jeden Tag im Fernsehen sehen, ist alles so extrem. Die Zerstörung ist an der Macht, sie hat uns nicht als Hass gebracht. Vielmehr sollten wir das Positive sehen in einer Zeit, die schreit, ich will Gerechtigkeit. Wir sind da, um einen Anschluss zu geben. Frei zu handeln, frei zu fühlen, frei zu denken, frei zu leben, frei zu sein. In dieser Zeit sei bereit für mehr Menschlichkeit. Denn diese Zeit braucht Gerechtigkeit. Wir sind nicht die Propheten, es lohnt sich nicht uns anzubeten. Wir können nur ganz laut schreien und hoffen, dass du uns hörst, dass du uns hörst. Frei zu denken, frei zu leben, frei zu sein. In dieser Zeit sei bereit für mehr Menschlichkeit.
Nach dem Abi erstmal ins Ausland. Die meisten Abiturienten entscheiden sich dabei für die USA, Kanada oder Australien. Maximilian Köster hingegen flog nach Indien. Er verbrachte 9 Monate als Deutsch- und Englischlehrer an einem tibetischen Kloster. Über seine Eindrücke, seine Meinung zu Free-Tibet-Flaggen und seine Begegnung mit dem Dalai Lama sprach er mit Vision und O-Saft in der 2. Episode.
Meine Schüler waren selber Flüchtlinge teilweise, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um aus China nach Indien zu kommen. Also erstmal nach Nepal und dann nach Indien. Und da sieht man natürlich, was die alles durchgemacht haben und wirklich ihr Leben dafür riskiert haben, für die Freiheit, für die Religionsfreiheit, für die Meinungsfreiheit. Und da sieht man natürlich, dass das die Realität ist. Ja? Das ist wirklich, das sind die Schicksale, die die Leute wirklich erlebt haben. Und natürlich fällt es dann schwer, die Seite der Chinesen zu sehen. Aber der Dalai Lama ist natürlich ein, wie man ihn hier auch im Westen kennt, ist er auch wirklich, der sagt, er betet für die chinesische Regierung auch, weil er will auch keinen Krieg und keinen Konflikt mit den Chinesen, er will es auf friedliche Art und Weise lösen. Und weil er weiß, nur auf friedliche Art und Weise ist es möglich. Und auch die Chinesen haben ihre Beweggründe, das zu machen. Natürlich jetzt heutzutage hauptsächlich wirtschaftliche Beweggründe. Die profitieren einfach enorm davon. Tibet ist das 10. größte Land, glaube ich, der Welt gewesen vor der Okkupation durch China. China profitiert dadurch enorm.
Genau, völkerrechtlich betrachtet bleibt es natürlich unumstritten Teil von China. Übrigens auch interessant, als dann die rot-grüne Bundesregierung 1998 gewählt wurde, hat auch Joschka Fischer gesagt, dass es völlig klar ist, dass Tibet zur Volksrepublik China gehört.
Ja.
Und dass auch die rot-grüne Bundesregierung mit der China-Politik in der Kontinuität der alten Regierung stehen bleiben wird und Unabhängigkeitsbestrebungen als Separatismus angesehen werden, der nicht unterstützt wird.
Wahnsinn, oder? Es gibt eine Arbeitsgruppe, die wurde auch von den Grünen gegründet. Die Grünen sind die einzigen im Bundestag gewesen, die sich da die 3-4 Leute dafür abgestellt haben, sich mit Tibet, also pro Tibet sozusagen, pro Tibet eingestellt waren. Aber Joschka Fischer eben dann mit dieser Aussage, das war, glaube ich, ein Riesending. Und klar, Tibet wird ja hier eigentlich als Teil von China angesehen. Und mal ganz ehrlich, man sieht ja immer wieder irgendwo Tibet-Fahnen, das ist diese blaue Flagge mit den Löwen, den Schneelöwen drauf, in dieser Sonne, blau-rot. Aber letztendlich akzeptieren das doch alle als Teil von China schon mittlerweile. Und China ist für die Politik natürlich zu mächtig. Ja? Das ist ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, mit dem will man sich nicht verscherzen wegen so ein paar Tibetern. Ich glaube, 6 Millionen Tibeter gibt es insgesamt. Das sind ja nicht besonders viele. Es ist ein riesiges Land, aber wenig Leute. Und tja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und als ich da war, war sogar am 10. März ist jedes Jahr der Uprising Day. Das ist der Tag, an dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzung von 1958, glaube ich, gedacht wird. Und da war auch anlässlich dieses Tages war sogar Claudia Roth in dem Tempel, in dem Dalai Lama-Tempel und hat eine Rede gehalten für Tibet. Das war natürlich schön, aber man wusste ganz genau, dass diese Rede auch folgenlos verhallen wird und sich letztendlich nichts daran ändern wird, weil es so ein kleines Randthema ist, womit sich niemand auseinandersetzt.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. La jurée l'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Das war Edith Piaf mit ihrem Song La Vie en Rose. Hört in die volle Episode rein, wenn ihr mehr erfahren wollt. Wieso schauen eigentlich alle nur noch auf ihr Smartphone? Warum geben wir so oft der Arbeit die höchste Priorität und nicht der Familie? Regina Kleißler ist Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und schließt dieses Jahr ihren Master der empirischen Kulturwissenschaft ab. In der dritten Episode Visionen und O-Saft erklärt sie, wie sie in ihrer Abschlussarbeit den Handykonsum ihrer Freunde untersuchte.
Ich wollte bei einer Unternehmung dabei sein, also wo sich Leute gezielt verabredet haben, irgendwas zusammen zu unternehmen, weil ich gedacht habe, dann ist nicht gegeben, dass man sich zufällig trifft und irgendwie dann sein Handy rausholt. Ist ja dann was anderes, als wenn man sich gezielt verabredet und eigentlich beschließt, man möchte zusammen Zeit verbringen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte man machen? Und bin mit ein paar Freunden, Bekannten ans Fußballstadion gegangen. Das machen wir öfters. Und habe dann nicht gesagt, dass ich am Beobachten bin, weil das hätte die Situation ja total verändert. Ich habe einfach mal geguckt, was so passiert zwischen den Leuten, aber auch um mich außen herum. Beim Fußballspiel ist ja nochmal was anderes, weil man da ja eigentlich auch hingeht, um sich auf das Geschehen zu konzentrieren, um auf das Spiel zu gucken. Und dann war eben so die Frage, ja, welche Rolle spielt da das Handy?
Okay.
Und es war ganz interessant, weil es echt so Phasen gab vor dem Spiel und in der Halbzeit, wo es eben ganz viel da war, so als Zeitüberbrückung, wo die Leute dann aber auch zusammen damit was gemacht haben. Also die standen zusammen und haben dann im Spiel gespielt zum Beispiel. Oder haben andere Leute darüber informiert, weil sie irgendwelche Infos abgerufen haben, wie es beim anderen Spiel steht, parallel. Dann gab es aber auch wirklich die, die sich so abgeschottet haben auf die Art oder ein Gespräch blockiert haben. Also es gab zum Beispiel eine, die war in der Mitte und hat an ihrem Handy gespielt und die anderen zwei, mit denen sie unterwegs war, die standen links und rechts von ihr und konnten sich dadurch auch nicht richtig unterhalten und haben dann gar nichts gesagt. Ja, also was ich dabei noch herausgefunden habe, ist, dass es eben total viel Kontakt stiftet, dieses Handy, aber eben nicht immer unbedingt mit den Leuten, mit denen man vor Ort ist, tatsächlich. Sondern, dass man dann halt vielleicht eher Leuten schreibt, die gerade nicht im Stadion sind, um ihnen zu sagen, hey, ich bin im Stadion. oder sich schon für den Abend zu verabreden. Dass es aber mit den Smartphones auch interessant ist, weil jeder hat eins, aber eigentlich hat keiner genau die gleichen Voraussetzungen. Also es bedarf immer Verhandlungen, wie man jetzt damit umgeht. So zum Beispiel der eine schreibt immer nur über Facebook darüber, der andere hat WhatsApp, der andere hat aber kein WhatsApp, da muss man ihn über Facebook schreiben. Dann nimmt der eine ins Stadion vielleicht nur sein altes Handy mit, weil er nicht will, dass das andere geklaut wird und dann kann man ihm nur eine SMS schreiben. Also dass es halt ganz viel Einstellungsarbeit ist und dass man dabei auch viel aushandelt, zum Beispiel, wann man erreichbar sein möchte und wann nicht. Und inwieweit man sich da dann auch unter Druck setzen lässt oder inwieweit klar ist, nee, das ist jetzt meine Insel. Während der Aktivität wisst ihr alle, dass ich nicht erreichbar bin und das müsst ihr auch so akzeptieren.
Welche Rolle das Handy in anderen Gesellschaften spielt, das und viel mehr erfahrt ihr in der ganzen Episode. Mein Name ist Marie Vogler und ihr hört Mikro Europa. Dieses Mal mit dem Vision und O-Saft Best of Special der Staffel 1.
Mikro Europa.
Mikro Europa.
Is so beautiful. the visions in our
mind. War Stevie Wonder mit Visions. Er ist eine Tübinger Lokalprominenz. Viele kennen ihn von Songslams, viele schätzen seine satirische Gemeindearbeit. Was viele nicht wissen, Markus Vogt alias Hans Dämpf betreibt auch einen Gedankenshop und hat sein Magisterstudium in Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaft mit 1,0 abgeschlossen. In der 4. Episode erklärt er, was er unter seriöser Politik versteht, und warum es zwei verschiedene Visionen von Europa gibt.
Also ich muss vielleicht mal sagen, also die eine, die Dystopie ist sozusagen, dass die AfD jetzt die Macht übernimmt. Die andere Situation könnte aber auch sein, dass die Partei praktisch in 10 bis 20 Jahren die Macht übernimmt und praktisch wir würden dann richtig geiles. Also wir haben eigentlich zwei Visionen in Europa und eine wird gewinnen oder nicht. Das sagt zum Beispiel auch Yannis Varoufakis, sagt, wie drückt er das aus? Dass ja einfach Europa wird entweder zerbrechen oder es wird demokratisiert werden. Und die Partei steht natürlich für die rücksichtslose Demokratisierung, für das rücksichtslose Durchregieren in Europa und nicht für das Grenzen aufbauen und so weiter. Also Mauern zwar schon, aber ohne Schießbefehl, das haben wir immer gesagt. Und bei der AfD wird es sicherlich anders werden. Und es gibt einfach die Vision des Scheiß-Europa und die Vision des geilen Europa. Und irgendwann wird es wird eine Weggabelung sein. Also dieses Europa der großen Koalition, was es jetzt gibt, so würde ich es bezeichnen, so knapp, das wird untergehen. Also das ist so eine Zwischenphase. Und entweder das Scheiß-Europa oder das geile Europa. Und wenn das geile Europa kommt, dann kommt natürlich die Partei. Hier sehe ich gerade einen Aufkleber mit Baby-Einhorn, also mit Kuschelbonus und so weiter. Also dann wird es natürlich auch mehr Kuschelbonus in der Gesellschaft geben. Und das wird dann richtig geil. Also wir werden die ganze Zeit Party feiern auch. Wir werden natürlich auch so ein bisschen arbeiten, so im Computer und so. Und die Arbeiter, praktisch die halt noch arbeiten, sind die so Häuser bauen, irgendjemand muss das ja auch machen, die werden richtig fett Asche verdienen, weil das einfach wichtig ist, weil zum Beispiel ich arbeite auch in der Computerindustrie und praktisch ist es eigentlich keine richtige Arbeit. Und das sitzt eigentlich im Grenze vom Computer und das ist zwar irgendwie anstrengend irgendwie, aber eigentlich so richtig Arbeit ist nicht. Und deshalb sollten diejenigen, die praktisch so richtig arbeiten, die Häuser und so noch bauen, so mit Stein, so die Mauerindustrie zum Beispiel, die sollen richtig fett Asche verdienen. Und die anderen, die so diese Hipster, die Hipster, praktisch die Hipster-Grafikdesigner und was alles gibt, die Hipster-Programmierer, die werden ausgeweitet. Also wird fast jeder, wird halt so ein Typ sein, der vor dem Computer sitzt und eigentlich nichts tut. Also da können wir ruhig die 20-Stunden-Woche einführen. Die verdienen natürlich dann auch nicht so viel Geld wie die.
Man könnte keinen Starbucks mehr leisten.
Ja, Starbucks ist eh scheiße, weil die das wird auch abgeschafft werden, weil die haben ja so ein Konzept, das ganze Geld fließt ja auf irgendeine Insel von denen und da sparen die ja mördermäßig Steuern. Also und das fließt dann praktisch auf deren Konten dann wieder zurück nach Amerika oder wo die halt leben und in die Aktienmärkte. Und es gibt halt diese zwei Europas, die es gibt und vielleicht auch diese zwei Welten, die geile Welt und die Scheißwelt.
Wenn ihr erfahren wollt, warum Markus denkt, dass Tübingen ein Schwarzwälder Kirschtortenmuseum braucht, ladet euch die ganze Podcast-Episode herunter auf www.visionundursaft.de. Wie ist dieses Format Vision und Ursaft eigentlich entstanden und wie geht es im nächsten Semester weiter? Ich habe mich mit dem Redaktionsleiter John Caffier und den zukünftigen Redaktionsleiterinnen Caroline Immesberger und Mona Ulmer getroffen. John, was hat dir an Vision und Ursaft am meisten Spaß gemacht?
Ich denke, das war irgendwie so die Mischung aus den interessanten Leuten und aber auch der Weise, wie man experimentieren konnte. Wir hatten ja zeitweise einfach immer nur Audioformate, dann haben wir mal ausprobiert, wie es mit Periscope, mit einem Live-Video-Stream parallel läuft. Und ich denke, dass man einfach viel ausprobieren konnte, wie bestimmte Dinge ankommen und wie sie wirken und was man darüber erfährt. Und es war irgendwie immer ein ganz, ganz toller Mix. Und ich bin deswegen auch sehr, sehr froh, dass das Projekt jetzt in die zweite Staffel und in die zweite Runde gehen kann.
Apropos zweite Runde, zweite Staffel, ich sitze hier mit den Nachfolgerinnen Caro und Mona. Was hat euch dazu bewegt, Vision und OSAF zu übernehmen?
Ja, zum einen haben wir es natürlich schon gern gehört, als Johns noch gemacht hat. Und als wir dann erfahren haben, dass Nachfolgerinnen gesucht werden, beziehungsweise Nachfolger generell, haben wir uns überlegt, ob uns das auch Spaß machen könnte. Und wir sehen darin vor allem eine Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, mit denen man so normalerweise nicht ins Gespräch kommen würde und einfach auch, ja, dass man mal ausprobieren kann, was crossmedial so alles mit dem Radio in Verbindung steht. Und das Format ist einfach auch spannend, weil man beim informellen Frühstück wahrscheinlich einfach andere Dinge oder mehr Dinge erfährt, als man das jetzt bei einem Frontalinterview tun würde.
Habt ihr denn bereits Radioerfahrung sammeln dürfen?
Ja, wir waren jetzt beide letztes Semester in einem Hörfunkkurs und haben da auch eigene Beiträge gemacht, sowohl Interview als auch dann nachher Schnitt und Nachvertonung und Effekte. Und von daher haben wir uns da schon ein bisschen in die Materie eingearbeitet.
Ja, Vision und OSAF, zweite Staffel. Was wird sich verändern? Was wird gleich bleiben?
Ja, die größte Veränderung ist wahrscheinlich einfach, dass sich das Setting grundlegend dadurch ändert, dass wir jetzt zwei Moderatorinnen sind und dass dadurch sicherlich auch sich einfach ganz neue Möglichkeiten ergeben, was das Filmen oder das Gespräch anbelangt, weil durch den Input von zwei Interviewern kommen vielleicht auch ganz andere Sachen zum Vorschein, als das jetzt bei einem gewesen wäre. Wir wollen aber natürlich auch ein bisschen experimentieren und noch andere Dinge versuchen, als John das jetzt getan hat.
Genau, Caro hat ja gerade eben auch schon das Filmen angesprochen. Wir fanden Johns Idee mit dem Periscope-Livestream sehr schön und wollten das eigentlich gerne weiter ausbauen und einfach gucken, wie sich Video und Podcast vereinen lassen, ob da vielleicht das eine besser ankommt als das andere und ein bisschen crossmedialer arbeiten. Wir wollen auch gerne eine Instagram-Seite irgendwie aufbauen. Aber dieses grundlegende Konzept von Gesellschaftsvisionen, wie wollen wir Gesellschaft, wie kommen wir dahin, das wollen wir eigentlich beibehalten.
Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank für euer Input.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Staffel und sind gespannt, was sich alles verändern wird.
Kühl mein Kopf am Fensterglas, such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch einen Schluck vom Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Jung und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken.
Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Kannst du auch nicht schlafen? Hast du auch kein Auge zu?
die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Das war Lila Wolken von Materia, Yasha und Miss Plantum. Tim Pullmann hat regenerative Energietechnik im Bachelor und nachhaltige elektrische Energieversorgung im Master studiert und arbeitet heute in einem Ingenieurbüro in Tübingen, wo er mit seinen Kollegen unter anderem an dem elektrischen Anschluss von Windparks arbeitet. In Episode 5 sprach er mit uns über die Kernkraftlaufzeitverlängerung 2010, die nach der Fukushima-Katastrophe eingeleitete Energiewende in Deutschland und über den Traum einer nachhaltigen Gesellschaft und einer nachhaltigen Zukunft.
Ist es sinnvoll, bist du für eine zentralisierte Energiewende oder möchtest du eigentlich lieber viele unabhängige, kleine, dezentrale Produktionsorte in Deutschland? Dann wären ja auch keine Trassen notwendig.
Ja, das ist schwierig. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beidem das Beste und auch das Realistischste. Also da so idealistisch zu sein und zu sagen, man kann das vor Ort und jede Stadt macht ihren eigenen Energiebedarf, es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, gerade weil in Süddeutschland so wenig Wind ist und erneuerbare Energien funktionieren nur mit einer Kombination aus allem und nur mit Solarenergie kann man keinen Energiebedarf decken, nur mit Windenergie nicht und auch die beiden reichen noch nicht und dann bräuchte man irgendwann so viel Biomasse in Süddeutschland, schätze ich mal, dass die ganzen Felder voller Mais wären. Also ich bin schon dafür, dass auch Netzausbau betrieben wird, weil Netzausbau einfach eine sehr günstige Variante ist im Vergleich zum Speichern von Strom. Also es wird immer so sein, dass Netzausbau günstiger ist als irgendeine Form von Speicherung. Das heißt, wenn man den Strom einfach dahin bekommt, wo er gebraucht wird und sei es 1000 Kilometer entfernt, das ist oft noch billiger, als den Strom zu speichern und zwischenzuspeichern und dann lokal zu verbrauchen. Also ich würde schon sagen, dass der Netzausbau wichtig ist. Aber ob dann die Windparks nur offshore gebaut werden sollen, also da stimme ich auch nicht zu. Also es muss eine Mischung aus beidem sein. Mhm.
Ja, wie ist es denn mit den privaten Einspeisern, die über ihre Solaranlage das Stromnetz befüllen? Die sollen immer weniger Geld bekommen. Abhängig davon, wann man die Solaranlage gekauft hat, kriegt man immer weniger Geld. Früher waren es mal über 50 Cent. Mittlerweile, wo sind wir derzeit, wenn man jetzt eine Solaranlage kauft? Pro Kilowattstunde.
10 und 20
Cent für eine Kilowattstunde. Das heißt, man zahlt drauf, wenn man parallel Strom einkauft.
Wir sind schon lange darüber hinweg, dass also es ist jetzt schon länger günstiger, Strom selbst zu verbrauchen, den man in der PV-Anlage produziert, als Strom aus dem Netz zu beziehen. Und das ist auch der Punkt, wo sich deine Solaranlage, wenn du eine bauen willst, rechnen kann. Genau da, wenn du den Strom selbst verbrauchst. Weil ihn wieder zu verkaufen ans Netz, dadurch, dass die Einspeisevergütung immer geringer wird, lohnt sich das immer weniger. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus nachrüstest, also die Dinge aufs Dach machst, dann ist es relativ teuer, weil du die Ziegel anheben musst und die Verankerung bauen musst. Und dann kann es sogar sein, dass es sich nicht mehr lohnt, wenn du das nur exportierst, den Strom, also nur verkaufen willst. Gut ist immer, wenn du ein Haus neu baust, weil dann ist diese Aufständerung nicht so teuer zu bauen, weil das Dach ja eh noch keine Ziegel hat. Und gut ist eben, wenn du den Strom selbst verbrauchst. Und dann kommt man dann auch dahin, dass man sagt, die moderne Familie, da ist ja auch dann nachmittags gar niemand da, also tagsüber arbeiten die, wenn das jetzt zum Beispiel ein Pärchen ist, die haben sich gerade ein Haus gebaut, die haben noch keine Kinder, sind beide den ganzen Tag arbeiten, die brauchen morgens Strom und abends Strom, dass man die Solarpaneele gar nicht mehr wie früher nach Süden ausrichtet, wo mittags die meiste Sonne ist und wo auch die meiste Einstrahlung ist, also die meiste Energie zu gewinnen ist, sondern Richtung Ost und West, sodass man morgens und abends so eine Spitze hat und dann hat man so eine Doppelwelle als Form der Energie, die man gewinnt, und hat nämlich genau seinen Peak da, wo man zu Hause ist, morgens.
Ah ja, okay. Das ist quasi einfach angepasst an die politische Preispolitik, muss man ganz pragmatisch.
Genau, ja, so Szenarien ergeben sich dann. Ja.
Ah ja, witzig. Sollen wir noch Toast machen? Ist denn jetzt mit der Toast, Ina, wissen?
Blue skies, no horizons. I feel so small in this world under the stars. Big cities, all the lights on. So strange to feel like I could belong. On the train after the longest day, you just said to me out loud, you inspire me. Of sleep, your words echo through me like the waves arriving from the sea. Replaying all the impressions made of what you said to me.
Das war Jamie Lee mit Visions. Der ursprünglich aus Afghanistan stammende Mediziner, Entrepreneur und Mitgründer von UNIEP, Moody, war in der 6. Episode Vision und OSAF zu Gast. Mit ihm sprachen wir unter anderem über Gerechtigkeit, Gründerkultur und die Angst vor dem Scheitern. Folge 6 war dabei auch ein Experiment von Vision und OSAF. Es gab einen Periscope-Livestream.
Wie schlimm ist es, wäre es zu scheitern? Stell dir auf die Frage, wenn man sagt, ja gut, wir haben das jetzt ein Jahr probiert, die Nutzerzahlen sind nicht so hoch gegangen, wie wir es uns durchgerechnet haben. Ja. Jetzt lassen wir das ganze Projekt sein. War es dann umsonst?
Überhaupt nicht. Darf man mit vollem Mund reden?
Absolut, bei Vision und Ursache ist alles erlaubt. Ich meine, ich habe jetzt hier Deutsch-Hosts.
Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil wir haben in der Zeit...
Aber nochmal mehr. Oh, hier ist das Handy umgefallen und nochmal in die andere Richtung. Ach nee, jetzt falsch rum jetzt, ne? Jetzt filme ich die... So rum muss es sein. So, jetzt stimmt's wieder.
Wir brauchen nächstes Mal einen Kameramann, der nicht isst, der vorher schon was zum Essen kriegt.
Nee, das ist der. Das wäre tatsächlich. Oder der einfach zu Hause frühstücken muss.
Das ja. Ist das eigentlich. Oder der was mit eingepackt kriegt.
Genau, wenn ich das nächste Mal auch einen bezahlten Kameramann suchen.
Hey, dieses Frühstück ist eine sehr gute Bezahlung und du
bist. Ja, das ist wirklich lecker. Ja, auf die Frage, ob das schlimm wäre zu scheitern. Also, ich finde dieses Wort scheitern ist ja schon, also scheitern ist so, klingt so negativ. Also, wenn das Projekt nicht so wird, wie wir uns das vorstellen, dann wäre das schade. Aber wir haben in der Zeit eigentlich so viel gelernt. Also, wir haben so viele spannende Leute kennengelernt. Wir haben uns mit so vielen spannenden Themen auseinandergesetzt, dass es gar nicht schlimm wäre. Der Lerneffekt ist so groß. Die Leute, die wir kennengelernt haben, es ist eine tolle Erfahrung. Und das, was wir gelernt haben, das können wir auch mitnehmen für die nächsten Sachen. Also es wäre überhaupt nicht schlimm.
Was auch so eine Frage immer ist, ist ja so, dass es länderspezifisch sehr große Unterschiede gibt, wie mit solchen Leuten, die in Anführungszeichen gescheitert sind, umgegangen wird. Du hast jetzt eine Weltreise gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch in vielen Ländern, gerade in den USA natürlich, wo einfach jeder mal sowas versucht und danach hat es halt nicht geklappt, dann geht man wieder einen Job und macht es ein Jahr später nochmal. Mhm. Wogegen es in Deutschland natürlich, bist du natürlich eigentlich schon... so ein bisschen mehr eine gescheiterte Person fast. Hast du da auch charakteristische Unterschiede in so einem Geist ausgemacht? Oder würdest du sagen, das ist jetzt hier auch nicht so wild?
Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist vielleicht auch das Gute, wenn man in so zwei unterschiedlichen Kulturen groß geworden ist, so wie ich. Dass du einmal also ich komme ursprünglich aus Afghanistan, dass du da diese Gelassenheit, einen gewissen Humor und all das mitbringst. Also, ob es jetzt früher im Studium war, wenn ich mal durch eine Klausur durchgefallen bin, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt beim nächsten Mal, schaffe ich es beim nächsten Mal. Wohingegen manche da schon geweint haben und sagen, oh Gott, ich bin durch die Klausur durchgefallen. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ich glaube, in Deutschland gibt es auch jetzt so ein bisschen einen Wandel, dass zum Beispiel wirklich Unternehmen bzw. Venture Capitals gibt, die bewusst Leute sich rauspicken, die schon mal gescheitert sind, weil die wissen, okay, die wissen, was sie falsch gemacht haben oder die haben daraus gelernt, also machen sie es im nächsten Mal besser. Ich glaube, dass es noch in den Jahren davor noch wirklich so war, dass man so ein bisschen gebrandmarkt war, wenn man gescheitert ist mit einer Idee. Aber ich glaube, du lernst da wirklich so viel draus, dass du eben diese Fehler dann nicht nochmal machst und viel strukturierter und viel besser vorgehst. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. I'm old and cold and tired and useless and toothless, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice.
have a meaning. Life doesn't have a meaning. Anything goes. You might as well be dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice.
Das war Stanley Brings und Rave Pictures mit Orange Juice. Sie ist Lehrerin, aber nicht an irgendeiner Schule. In New York unterrichtete sie in den letzten 18 Monaten an der Longview School, die individuelle Bildung in Abhängigkeit von der akademischen, emotionalen und sozialen Situation der Kinder bieten möchte. Was unser Schulsystem besser machen kann, erzählte sie uns in Episode 7 von Vision und O-Saft.
Als ich das dann halt auch schon gesehen habe in dem Grundschulalter, dass manche Kinder, die zum Beispiel mit dem Lesen noch nicht so weit waren, immer wieder aus Fächern rausgenommen wurden, wo sie aufgegangen sind, Kunst, Musik, du kannst ja noch nicht richtig lesen, du musst dann noch ein paar extra Stunden Englisch jetzt machen. Das hat mir das Herz gebrochen.
Ja.
Weil dadurch, die Liebe zum Lesen wird dadurch zerstört. Und sie halt zu zwingen, dass sie lesen müssen mit 5 Jahren oder 6, ist einfach, für manche sind einfach noch nicht fertig. Und das, wir geben denen halt diesen Spielraum nicht. Was die Schule so besonders macht, ist, dass sie demokratisch geführt wird.
Okay.
Das heißt, die Erwachsenen, die Lehrer dort, sind auf Augenhöhe mit allen Kindern.
Okay.
Mit dem 4-Jährigen, mit dem 19-Jährigen. Wir sind alle gleich. Also, die Schule wird auch so verwaltet.
Okay.
Was bedeutet, dass die Kinder ganz verschiedene Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich die Erwachsenen übernehmen würden in öffentlichen Schulen. Zum Beispiel Sekretariat. Wir haben kein Sekretariat oder die haben dort kein Sekretariat.
Aber es ist ja nicht so ein kleines Kind am Schreibtisch und tippt E-Mail-Antworten.
Also alle sind für sich halt verantwortlich, was auch bedeutet, wenn die zum Beispiel einen Alltag starten in der Schule, muss sich jeder einschreiben, wann er gekommen ist. Und das wird halt dann jede Woche genommen, das Blatt, wo jeder reingeschrieben hat. Das muss aber jemand dann ins System eintippen und das macht dann halt einer von den Schülern. Wenn es denn dann für sie wichtig ist, weil sie zum Beispiel zum Studium wollen, dann setzen sie sich auch hin, weil es halt intrinsisch ist. Es ist, ich möchte, es war zum Beispiel ein Junge, der hat 4 Jahre lang, ist der zur Schule gegangen, hat nur Gitarre gespielt. Und da denken halt natürlich viele Erwachsene, oh mein Gott, was soll denn aus dem werden? Und als er dann so 16 rum war, hat er angefangen, sich für Psychologie zu interessieren und hat angefangen, danach zu suchen, ob es nicht eine Verbindung gibt zwischen Musik und Psychologie. Und das wollte er mit seinem Leben machen. Und er hat sich dann an Unis beworben und hat halt gesehen, oh, okay, ich brauche den und den Abschluss. Also setze ich mich jetzt hin. Der hat also, was wir zum Beispiel in 10 oder 12 Jahren den Kindern beibringen, in einem Jahr gemacht, hat seinen Abschluss gemacht und hat Psychologie studiert.
Ja, Wahnsinn.
Und konnte davor wirklich seiner Leidenschaft nachgehen, dem Musik spielen, was er ja dann auch verbunden hat mit seinem Studium.
Krass.
Ich möchte eine Gesellschaft, in der Kinder mehr Mitspracherecht haben. Das ist nicht nur eine abgesonderte Zeit in deinem Leben, sondern du bist Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde, dass dadurch gehend eine Gesellschaft sich entwickelt, wo alle aufeinander aufpassen. Und wo jeder die Verantwortung über sich selbst, über sein Lernen und wie gesagt über die Gesellschaft übernehmen kann.
Was ich an Vision und O-Saft so super cool finde, ist, dass sie einfach immer total interessante Gäste haben.
Und das Ganze wurde immer lässig und in einer lockeren Atmosphäre veranstaltet.
Es ist der innovativste Talk.
Einfach mal anders.
Talk, bei dem es sich immer lohnt einzuschalten.
Es hat mich immer inspiriert und ich glaube, es wird mich auch zu neuen Projekten inspirieren.
Ich höre mir diesen Podcast jedes Mal zum Joggen an. Die perfekte Länge für meine Strecke und die perfekte Unterhaltung. Jetzt aber erstmal duschen gehen.
Thank you. Das war's auch schon mit unserer heutigen Sendung. An der Technik war Fabian Schaller. Der Projektstudium begleitende Dozent ist Kiron Patka. Die Co-Hosts der einzelnen Sendungen von Vision und OSAFT waren Ina Mecke, Julia Kitzmann, Marius Leuschner und Moritz Binkele. Mein Name ist Marie Vogler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch ganz viel Spaß im nächsten Semester bei Staffel 2 von Vision und OSAFT. Habt einen tollen Tag. Ja, wir